Ja, liebe Geschwister, wenn es heute nach unseren Gefühlen ging, dann könnten wir eigentlich keine freudigen Lieder singen. Und dennoch tun wir es und wir werden es auch am Mittwoch tun. Und ich danke dem Herrn für die große Hoffnung, die wir alle haben. Ich möchte heute mit euch eine intensive Wortbetrachtung haben und deswegen werde ich, weil es viele Texte sind, werde ich die Texte euch alle anzeigen. Ihr braucht dann nicht so schnell mitzublättern. Ich werde heute nicht so viel, hoffentlich, selber von mir geben. Ich werde das ein oder andere kommentieren, aber ich möchte einige Dinge einfach mit euch lesen, vor allem aus der Bibel. Auch ein paar andere Texte. Und als Ausgangstext haben wir hier aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17 und 18. Da sagt der Apostel Paulus: Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Paulus hatte gerade erklärt, dass über dem Evangelium eine Decke lag im Alten Bund. Ja? Und nun ist die Decke hinweggenommen. Warum? Weil Jesus Christus auf der Welt war, weil er als Mensch hier gelebt, gestorben und auferstanden ist. Und wir deswegen jetzt mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen können, und auf diese Weise verwandelt werden können in dasselbe Bild. Ihr kennt alle den Gedanken, dass wir verwandelt werden durch das Anschauen. Ja, dieser Gedanke kommt auch aus diesem Text hier. Nun, was oder wen sollen wir anschauen? Worin wollen wir verwandelt werden? Ja, genau, es geht um Jesus Christus. An anderer Stelle, in Hebräer 2, sagt Paulus, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Diesen Vers, den könnt ihr euch bei Gelegenheit nochmal ganz in Ruhe und genauer durchlesen, um euch mal zu überlegen, wer hier wer ist und von wem hier die Rede ist. Ich will das an dieser Stelle nicht machen. Ich möchte nur betonen, dass es hier heißt, wir sehen aber Jesus, der Blick auf Jesus, das Entscheidende, die entscheidende Perspektive in unserem Leben. Nun, wer ist Jesus Christus? Er hat viele Titel. Welche Titel hat Jesus in der Bibel? Es gibt Dutzende. Er ist der Messias, jawohl. Der gute Hirte, Gottes Lamm, jawohl. Der Hohepriester, wie wir heute früh wieder in der Lektion gelesen und gesehen haben, jawohl. Er ist unser Fürsprecher und er ist der Sohn Gottes, dankeschön. Er wird auch in einem schönen Text in der Bibel, im Micha, als Herrscher über Israel bezeichnet, ja. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Ein Text, den damals die Menschen ein bisschen falsch verstanden haben, ja? Auch diejenigen, die ihm nachgefolgt sind. Und dann heißt es, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Interessanter Text. Er wird auch als Gottes Weisheit bezeichnet. Ja? Paulus greift diesen Gedanken auf in 1. Korinther 1, Vers 24, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wie kommt denn der Apostel darauf, Jesus als Gottes Weisheit zu bezeichnen? Der war ja sehr gelehrt, der Paulus, der kannte das Alte Testament in- und auswendig. Und er kannte auch einen Text im Alten Testament, in dem Jesus Christus als die Weisheit dargestellt wird. Also ihr merkt schon, ich möchte heute einfach Christus mit euch betrachten, ja? Weil ich möchte, dass wir alle durch das Schauen verwandelt werden, durch sein Ebenbild, Frieda.
Er hat Gottes Charakter widerspiegelt, deswegen ist
er. Richtig, genau. Weil Gott ist ja auch natürlich die Weisheit, ist ja klar. Und wir erfahren in Sprüche 8, dass die Weisheit von sich selber spricht. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und finde Einsicht und guten Rat. Vers 12, und jetzt geht es weiter mit Vers 22. Ich lasse ein paar Verse aus. Es wird jetzt die Weisheit berichtet über sich selber, ja? Und dann heißt es dann ab Vers 22, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren von den Hügeln, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Und dann sagt die Weisheit noch in Vers 32, so hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Wer spricht hier? Hier spricht Jesus Christus, ganz klar. Ich möchte einen kleinen Kommentar hier bringen, aus dem Band für die Gemeinde geschrieben, aus dem ersten Band. Da zitiert, wird genau dieser Text zitiert aus Sprüche 8 und dann schreibt Ellen White hier dazu, es ist eine herrliche, erleuchtende Wahrheit, dass Christus eins mit dem Vater war, ehe die Welt gegründet wurde. Dies ist das Licht, das an einem dunklen Ort scheint und ihn mit göttlicher, schöpferischer Herrlichkeit erleuchtet. Diese Wahrheit ist ein unendliches Geheimnis. Obwohl selbst von einem Licht verwahrt, dem wir uns nicht nahen und das wir nicht verstehen können, erklärt sie dennoch andere geheimnisvolle und auf andere Weise nicht erklärbare Wahrheiten. Sehr interessante Gedanken hier. Und auch Paulus redet von diesem Geheimnis. Wieder im Korintherbrief, 1. Korinther 2. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Und dann in Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Ja, und diese Weisheit, von der hat Paulus, wir haben es gerade schon gesehen, selber gesagt, dass Jesus Christus die personifizierte Weisheit ist. Er ist die Weisheit. Nun, er ist der Herrscher Israels, er ist die Weisheit. Und wir haben gerade gehört, er ist noch was anderes. Was ist der erhabenste, der größte, der prächtigste Titel, den er hat? Wir haben ihn schon gesagt. Also ich würde sagen, der erhabenste und großartigste Titel, den Jesus trägt, ist, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Und wenn wir in einen Vers aus der Bibel raussuchen, mit dem wir in einem Vers sagen wollen, was unser Glaube ist und woran sich unser Glaube hält, welchen Vers zitieren wir dann oft?
Johannes
3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da haben wir es, ja? Die großartigste Sache, die man über Jesus sagen kann, ist, dass er der eingeborene Sohn ist. Und wahrscheinlich die großartigste Sache, die man über Gott sagen kann, über den Vater, ist, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und liebe Geschwister, wenn ich die Geschichte von Abraham lese, wie er mit Isaak losgezogen ist, dann gibt es uns eine andeutungsweise Vorstellung, worum es hierbei geht, ja, bei diesem Vorgang, dass Gott seinen Sohn gab. Das hat er nicht einfach so gemacht. Ja? Und Jesus als Sohn auch nicht. Da haben wir diese Geheimnisse, diese Dinge, die wir uns eigentlich gar nicht so richtig vorstellen können. Ich möchte jetzt ein paar Zeugnisse lesen. Es sind größtenteils Zeugnisse, die leider noch nicht auf Deutsch, zumindest in offiziellen Büchern erschienen sind, deswegen habe ich sie selber übersetzt, aber ich habe auch immer ein bisschen das englische Original noch rechts dazu gemacht, dass diejenigen, die es interessiert, das auch noch mitlesen können. Es geht jetzt um die frühe Zeit, bevor die ganze Angelegenheit hier auf der Erde losging, wissen wir, dass im Himmel schon Probleme gab. Das war ja der Ursprung dafür, dass es hier auf der Erde dann irgendwann schwierig wurde. Und da lesen wir hier in dem Buch This Day with God, heute mit Gott, das ist ein Andachtsbuch. Engel wurden vom Himmel ausgeschlossen, weil sie nicht in Harmonie mit Gott arbeiteten. Sie fielen von ihrem hohen Stand, weil sie erhöht werden wollten. Sie verherrlichten sich selbst und vergaßen, dass die Schönheit ihrer Person und ihres Charakters vom Herrn Jesus kam. Die in eckigen Klammern, das ist im Original genauso, die gefallenen Engel wollten diese Tatsache verdunkeln. Diese Tatsache verdunkeln, dass Christus der eingeborene Sohn Gottes war. Und kamen zur Ansicht, dass sie Christus nicht zu Rate ziehen mussten. Jetzt lese ich etwas aus Spirit of Prophecy. Das wäre das allererste Werk von Ellen White, das ich auf Deutsch übersetzen würde, wenn ich die Zeit hätte. Es gibt es leider auch nicht komplett auf Deutsch, nur in gewissen Auszügen. Es wird sehr häufig zitiert im englischen Bereich. Da heißt es auf Seite 18, also schon ziemlich früh, also Spirit of Prophecy hat 4 Bände, ja, und das ist eigentlich ein Vorläufer dieser 5-bändigen Conflict of Ages Serie, also von Patriarchen und Propheten bis zum großen Kampf, ja. Und das muss ich jetzt mal ganz kurz erklären, damit ihr das wisst, also das, was wir kennen, Patriarchen, Propheten und so weiter, das wurde konzipiert, um Menschen, die noch nicht so mit dem adventistischen Glauben vertraut sind, quasi auch als missionarische Bücher den Menschen das nahe zu bringen. Das war eigentlich der Grund, warum sie das alles nochmal geschrieben hat in ausführlicherer und für Menschen verständlichere Form. Aber die ursprüngliche Fassung für die Gemeinde war eigentlich dieses 4-bändige Werk, das Geist der Weissagung genannt wurde, Spirit of Prophecy, ja? Und das ist auch sehr interessant. Es stehen natürlich teilweise ähnliche Gedanken drin wie in den anderen Büchern, aber manche Sachen sind doch noch deutlicher und doch noch klarer formuliert. Deswegen ist es manchmal ganz schön, auch daraus zu lesen. Also, Satan war neidisch und eifersüchtig auf Jesus Christus. Wenn alle Engel sich vor Jesus verneigten, um seine Vormachtstellung und hohe Autorität und gerechte Herrschaft anzuerkennen, verneigte sich Satan zwar mit ihnen, sein Herz war jedoch von Neid und Hass erfüllt. Christus wurde in den besonderen Rat Gottes im Hinblick auf dessen Pläne aufgenommen, während Satan mit diesen nicht vertraut war. Weder verstand er die Pläne Gottes, noch war es ihm erlaubt, sie zu erfahren. Doch Christus war anerkannter Souverän des Himmels, dessen Macht und Autorität dieselbe war wie diejenige von Gott selbst. Satan dachte, dass er im Himmel unter den Engeln ein Bevorzugter war. Er war hoch erhoben worden, aber dies hat ihn nicht mit Dankbarkeit und Lob seines Schöpfers, hat in ihm nicht die Dankbarkeit und Lob seines Schöpfers hervorgerufen. Er strebte nach der Höhe Gottes selbst. Er genoss seine Erhabenheit. Er wusste, dass er von den Engeln geehrt wurde. Er hatte eine besondere Mission auszuführen. Er war dem großen Schöpfer nahe gewesen und die unaufhörlichen Strahlen des herrlichen Lichts, die den ewigen Gott umgaben, waren besonders auf ihn geschienen. Satan dachte daran, wie Engel seinen Befehlen mit angenehmer Bereitwilligkeit gehorcht hatten. War sein Gewand nicht strahlend und schön? Warum sollte Christus auf solch eine Weise vor ihm selbst geehrt werden? Nun, das sind alles Gedanken, die wir auch kennen. Ja? Warum sie und nicht ich? Warum er und nicht ich? Ja? Da merken wir, wie plötzlich irgendwas zu uns rübergeschwappt ist und in unsere Herzen eingepflanzt wurde. Das sind alles Dinge, die wir leider auch kennen. Wie gesagt, ich habe euch schon ein bisschen vorgewarnt, wir lesen ein bisschen. Es ist jetzt im Grunde das Anschlusszitat an selber Stelle, immer noch Spirit of Prophecy, Seite 18. Satan und seine Sympathisanten trachteten danach, Gottes Regierung zu reformieren. Sie waren missmutig und unglücklich, weil sie nicht in seine unergründliche Weisheit hineinschauen und herausfinden konnten, welche Absichten er damit verfolgte, seinen Sohn Jesus zu erhöhen und ihn mit solch unbegrenzter Herrschaft und Macht auszustatten. Sie rebellierten gegen die Autorität des Sohnes. Und dieser Begriff, dieses Prinzip, die Autorität des Sohnes, das ist etwas, das ich heute in den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen möchte, wenn wir Jesus Christus betrachten. Die Autorität des Sohnes. Loyale und treue Engel bemühten sich darum, diesen mächtigen, rebellischen Engel mit dem Schöpfer wieder in Einklang zu bringen. Sie rechtfertigten das Handeln Gottes, das er Jesus Christus Ehre übertrug, und versuchten Satan mit zwingenden Argumenten davon zu überzeugen, dass seine Ehre jetzt nicht geringer war als zu der Zeit, bevor der Vater die Ehre verkündigte, die er auf seinen Sohn übertragen hatte. Sie legten deutlich dar, dass Jesus der Sohn Gottes war, der mit ihm existierte, bevor die Engel geschaffen wurden, und dass er immer zur Rechten Gottes gestanden hatte und seine milde, liebevolle Autorität bisher nicht in Frage gestellt worden war und dass er keine Anweisungen gegeben hatte, deren Ausführung für die himmlischen Heerscharen nicht eine Freude gewesen wären. Sie drängten ihn zu erkennen, dass die Tatsache, dass Christus in Gegenwart der Engel besondere Ehre vom Vater empfing, nichts von der Ehre wegnahm, die er bis dahin empfangen hatte. Nun, worum ging es hier bei dieser ganzen Sache? Und ich glaube, die Welt war noch gar nicht erschaffen. Ja? Es ist ganz am Anfang, so, es werden die ersten Dinge hier beschrieben. Es ging natürlich auch um die Infragestellung der göttlichen Regierung im Allgemeinen. Aber es ging um einen bestimmten Punkt. Eine bestimmte Sache war der Zankapfel, ja, an dem sich alles entzündete. Es war die Autorität des Sohnes Gottes. Das war sozusagen eine Urmotivation für diese Eifersucht, ja, die sich auf Jesus Christus konzentrierte. Und ich möchte einfach mal sagen, es ist der Punkt bis heute geblieben, ja. Dass es einen Gott gibt, irgendwie einen Allmächtigen, der die Geschicke der Welt lenkt, das glauben viele Menschen auf der Welt. Ja? Das glauben Muslime, das glauben Juden, das glauben auch noch andere. Aber Jesus Christus ist und bleibt der Grund, ja? der Punkt, an dem sich die Geister scheiden. Und dies, ja, kann man deswegen als zentralen Aspekt eigentlich des Kampfes zwischen Licht und Finsternis beschreiben. Ja? Darum geht es im Kern. Schon seit dem ersten Aufbegehren des ersten Geschöpfes Gottes gegen seine Autorität und gegen die Autorität seines Sohnes. Nun, wenn uns jemand auf den Kopf zufragen würde, worum geht es bei dem Kampf zwischen Licht und Finsternis, dann würden wir vielleicht als erstes sagen, ja, es geht um das Gesetz Gottes. Ja? Das ist doch so, das steht im Zentrum. Und besonders geht es um den Sabbat, ja, weil der Sabbat auch so ein Punkt ist, wo sich viele uneinig sind. Das ist sicherlich nicht verkehrt, aber wir fragen uns eben an dieser Stelle, wer ist der Autor des Gesetzes Gottes und wer hat die alleinige Autorität, es richtig auszulegen? Das ist Jesus Christus. Ja. Er hat uns das Gesetz gebracht, er ist der Autor des Gesetzes und er hat es uns auch ausgelegt. An welcher Stelle schaut ihr als erstes in der Bibel, wenn ihr euch fragt, wo hat Jesus das Gesetz ausgelegt? Matthäus 5, danke schön, die Bergpredigt, ja, ganz genau. Und was sagt er über den Sabbat? Jetzt habe ich noch ein Zitat vergessen. Das geht jetzt hier nochmal um das, was ich gerade gesagt habe, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Genau, und was sagt Jesus über den Sabbat? Aus der Perspektive ist es ein unglaublich kraftvoller Ausspruch. Ja, da ging es ja um diese Sabbatfrage und dann heißt es hier in Markus 2, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden, und nicht der Sabbat, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Ein weiterer Titel, den Jesus sich selbst gibt, er sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Das ist kraftvoll, liebe Geschwister. Wenn euch jemand fragt, warum haltet ihr den Sabbat, denkt an diesen Vers hier. Weil mein Heiland der Herr des Sabbats ist. Und er sagt es auch selber. Ja? Ganz starker Ausspruch. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist das Maß aller Dinge. Stimmt ihr mir zu? Jesus ist das Maß aller Dinge. Und er ist derjenige, auf den wir schauen und von dem wir lernen. Übrigens, in dem Zusammenhang, Maß aller Dinge, wir haben vorhin schon aus Sprüche 8 gelesen, der Herr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Und dieses Wort haben, kana im Hebräischen, bedeutet so viel wie hervorbringen, erwerben oder eben hier ist es übersetzt mit haben. Und genau das gleiche Wort, wenn es als Nomen verwendet wird, dann heißt es Messrute oder Schilfrohr. Sind es Begriffe, die ihr kennt aus der Bibel? Messrute und Schilfrohr? Das ist eine großartige Verbindung hier, ja? Es heißt über Jesus, der Herr hat mich gehabt im Anfang. Und in Jesaja 42 lesen wir, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So ist unser Heiland. Ja? Selbst wenn das Rohr schon abgeknickt ist, ja, wo wir sagen, ach, komm weg damit, ja, das hat, er wird es nicht zerbrechen. So zartfühlend und so hoffnungsvoll ist der Heiland. Ja? Dieses Rohr. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen Text, wo etwas gemessen wird mit einer Messrute. Das ist, kann man sagen, eine andere Komponente in Offenbarung 11. Ja? Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Das Messrohr, wer ist das Maß aller Dinge? Womit wird gemessen? Mit Jesus Christus allein. Ja? Jesus Christus ist das Maß aller Dinge. Das erfahren wir hier bei genauerer Betrachtung. Nun, ich möchte jetzt nochmal auf die Tatsache zu sprechen kommen, dass ja die Bibel nicht nur davon erzählt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, was sie so oft tut, dass ich nicht weiß, wie viele, ich habe es nicht gezählt, ja, aber es ist fast unzählbar oft, wird es betont, sondern die Bibel, und das ist jetzt natürlich die etwas Entscheidendes für uns, erzählt auch davon, dass wir Teilhaber oder Erben dieser Sohnschaft sind. Dass wir Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Dass wir alle Kinder Gottes sind. Großartige Botschaft. Wir haben es ja bereits im Eingangstext gelesen. Vielleicht ist es uns noch gar nicht so aufgefallen. Ich bringe ihn hier nochmal. Wir brauchen ihn noch nicht nochmal komplett zitieren. Aber dann heißt es hier, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führt. Und Paulus betont es hier, das Wort Sohn. Ja? Und dann heißt es hier, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Also, welcher ist denn der heiligt? Das ist Jesus Christus, ja? Welche sind die geheiligt werden? Das sind wir. Und wer ist derjenige, von dem alle sind? Das ist Gott der Vater. Jawohl, das sagt er hier, der Paulus, ja? Ganz genau. Und deswegen, und das finde ich großartig, schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus Christus nennt uns Schwestern und Brüder. Das ist eine großartige Botschaft. Ja. Das ist eigentlich unbegreiflich für uns. Im Römerbrief drückt Paulus es folgendermaßen aus. Da sagt er, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft. Und liebe Schwestern, ihr könnt hier genauso einsetzen, Geist der Tochterschaft. Ja? Selbstverständlich. Habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und dieses Abba, das bedeutet Papa. Ja? Lieber Papa, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Kleine Erinnerung, bereits im ersten Buch Mose, ziemlich am Anfang, ist von den Söhnen Gottes die Rede. Kennt ihr die Stelle? 1. Mose 6, Vers 2. Wenn uns mal die Bibeln weggenommen werden, haben wir immer noch die Frieda. Das ist doch tröstlich für uns hier in Bamberg. Ja? 1. Mose 6, Vers 2. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Nun gibt es ja da so Theorien, dass hier Engel irgendwie sich mit Menschen verbunden haben, aber das ist nicht der Fall. Es wird hier schlicht und ergreifend ausgedrückt, dass es die Nachkommen Seths waren, die eigentlich sozusagen Gott treu geblieben sind. Ja? Und das wird hiermit ausgedrückt. Das waren diejenigen, die dann die Töchter der Menschen nahmen, also letztlich die Nachkommen Kains. Ja? Und durch die Verbindung der Söhne Seths mit den Nachkommen Kains kam es eben dann ja, zu Problemen. Ja? Also hier schon diese Bezeichnung der Söhne Gottes. Ja? Interessant. Nun, im Neuen Testament spielt dieses Motiv, ich hatte vorhin schon ein paar Texte gelesen, auch eine sehr große Rolle. Lesen wir mal das im Johannesevangelium. Also ich lese Johannes 1, Verse 1 und 2 und dann noch ab Vers 12, dort, wie es dort steht. Und wir kennen diesen Text, er ist wunderbar. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Von wem hier die Rede ist, wissen wir alle. Es ist wieder Jesus Christus. Dann lasse ich jetzt ein paar Verse aus und dann heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist der Ausdruck der Gedanken Gottes, der Ausdruck dessen, was Gott ist. Und sogar wir werden Kinder Gottes genannt, wenn wir aus Gott geboren sind, haben wir gerade gelesen. Ja. Ich möchte jetzt nochmal aus der Zeitschrift Science of the Times etwas zitieren. Gibt es leider auch nur auf Englisch, deswegen habe ich es wieder übersetzt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nicht einen geschaffenen Sohn, wie es die Engel waren, noch einen adoptierten Sohn, wie es der Sünder ist, wie wir es alle sind, der Vergebung empfangen hat, sondern ein Sohn gezeugt nach dem ausdrücklichen Ebenbild der Person des Vaters und in allem Glanz seiner Majestät und Herrlichkeit, der Gott in Autorität, Würde und göttlicher Vollkommenheit gleich ist. In ihm wohnte alle Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist ein Paulus-Zitat. Nun, im Hinblick auf sein Menschsein ist Jesus wie ein Bruder für uns. Er nennt uns Brüder und Schwestern. Und das ist ein entscheidender Aspekt des Evangeliums. Ein interessantes anderes Zeugnis, diesmal aus Maranatha. Der Herr ließ mich andere Welten sehen. Es wurden mir Flügel gegeben und ein Engel begleitete mich von der Stadt zu einem Ort, der hell und prächtig war. Das Gras dieses Ortes war lebendiges Grün und die Vögel dort sangen ein süßes Lied. Die Einwohner des Ortes waren verschieden groß. Sie waren edel, majestätisch und wunderschön. Sie trugen das ausdrückliche Ebenbild von Jesus. Also es wird jetzt über diese Menschen im Vergleich zu Jesus genau der gleiche Ausdruck verwendet wie vorher im Vergleich von Jesus zu Gott. Ja? Die express image of Jesus auf Englisch. Ja? They bore the express image of Jesus. Und ihre Angesichter strahlten mit heiliger Freude, die den Frieden und das Glück des Ortes zum Ausdruck brachte. Und wir erfahren dann später, dass sie gesagt haben, das war das Allerschrecklichste für sie, wieder zurück zu müssen, nachdem sie das erlebt hat, ja? Wieder zurück auf die Erde zu müssen. Hier sehen wir, dass von den heiligen Geschöpfen anderer Welten, die nicht gefallen sind wie wir Menschen, sondern die ganz bei ihrem Schöpfer geblieben sind, ebenso gesagt wird, dass sie das ausdrückliche Ebenbild Christi darstellen, wie von Christus gesagt wird, dass er das ausdrückliche Ebenbild Gottes ist. Nun, und dasselbe ist ja auch das Ziel für unser irdisches Dasein. Wie Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 29 und dann noch bis Kapitel 3, Vers 2. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Glauben wir das? Haben wir das vor Augen? Werden wir durch das Schauen verwandelt? Deshalb sagt Jesus auch, Johannesevangelium 14, 12 und 13, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Liebe Geschwister, wir könnten jetzt noch lange so weitermachen. Es gibt viele, viele, viele Texte noch im Neuen Testament, auch im Alten Testament, die zu diesem Thema viel beitragen könnten. Aber ich denke, die Grundbotschaft ist jetzt schon klar geworden. Und es ist vielleicht auch ein Anstoß, es selber zu studieren, ja, selber nochmal nachzulesen. Ja. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Text heute gehabt, der euch, so geht es mir oft, wenn ich eine Predigt höre, es sind ein oder zwei Texte, wo die schreibe ich mir auf, das lese ich zu Hause nochmal nach. Ja. Aber ich möchte jetzt meine Betrachtung beschließen und ihr vergebt mir hoffentlich, dass ich heute mal mehr gelesen habe und nicht so viel erklärt und erzählt habe. Ich möchte beschließen mit dem Text aus Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Amen.